Applaus. Seid ihr fit? Alle da? Keiner schläft? Normalerweise hat man da hinten als Pastor so eine Steinschleuder. Was? Keiner schläft bei uns im Gottesdienst. Nein. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich hoffe, ihr seid gespannt drauf, was Gott vorbereitet hat. Ja, ich weiß ja jetzt nicht so genau, wie es euch so geht, aber bei mir ist es manchmal so, dass ich Mühe habe mit meinem Selbstwertgefühl. Vor allem dann, wenn ich sehe, was ich alles so nicht kann, was ich alles nicht auf die Reihe kriege. Aber heute Morgen hat mich doch tatsächlich schon mal jemand angesprochen und mir gegenüber große Wertschätzung ausgedrückt. Es war doch tatsächlich meine liebe Frau. Und das soll was heißen, die kennt mich ja schließlich sehr gut. Und so habe ich jetzt auch heute Morgen viel Mut für die Message, die der Heilige Geist für heute Morgen auf seiner Agenda hat. Ich will die nächste halbe Stunde dazu benutzen und mit euch einen ganz, ganz kurzen Text anschauen, den der bekannte Apostel Paulus verfasst hat. Er hat vor fast 2000 Jahren einen Brief an die Christen in Ephesus geschrieben und dieser Brief ist in der Bibel abgedruckt und zwar im zweiten Teil. Und da können wir dann Folgendes lesen, also Epheser 5, die Verse 1 und 2. Da schreibt eben dieser Mann, der sich ja bekanntermaßen vom Saulus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hatte, zum Paulus verwandelt hat und dadurch zum einen der größten Missionare und Botschafter von Jesus aller Zeiten geworden ist. Okay, da heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und der, an der er Freude hat. Es ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Ich war noch richtig jung, die Haare waren noch richtig blond, also nicht grabsteinblond. Da habe ich die Bibliografie oder die Biografie von Charles Haddon Spurgeon gelesen. Ein bekannter, begnadeter Prediger, ein strammer Kommunikator aus dem 19. Jahrhundert, der damals in England aktiv war. Er ist immer noch bekannt als der Fürst der Prediger überhaupt. Ich habe jedenfalls die Lebensgeschichte von diesem Mann gelesen, aber irgendwann habe ich die Lust daran verloren. Und das ist deswegen komisch, weil ich solche Lebensgeschichten von Frauen und Männern, die von Gott stark gebraucht worden sind, eigentlich immer ganz gern gelesen habe damals in dieser Zeit. Und ich habe da die Geschichten gelesen von Leuten, die absolut außergewöhnliche Dinge mit Gott erlebt haben, von Menschen, die in einzigartiger Art und Weise von Gott gebraucht werden konnten, Personen, die im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben haben, solche, die schon zum Frühstück oder schon vor dem Frühstück drei Tote auferweckt und fünf Gemeinden gegründet hatten. Nee, so, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine, ja? Ich habe diese Biografien gelesen, aufgesaugt und gedacht, vielleicht will Gott mich ja auch so irgendwie gebrauchen. Okay, ich wollte ja auch weiterkommen in meinem Leben. Ich wollte, dass einiges in meinem Leben sich deutlich verändert. Ich habe davon geträumt, dass Gott mit mir was anfangen und bewegen kann. Ich habe mir gewünscht, dass ich Abenteuer mit Gott erleben kann und er mit mir auch ein Stück weit Geschichte schreibt. Ich wollte so gern, dass das Potenzial, das er in mich reingelegt hatte, durchbricht, aufblüht und Früchte trägt. Und deswegen habe ich solche Biografien eigentlich ganz gern gelesen. Aber bei Spurgeon hat es mir irgendwann den Nuki rausgehauen, Wind aus den Segeln genommen und jeden Elan abgekauft. Aber nicht deswegen, weil die Geschichte von Spurgeon nicht genügend beeindruckend oder zu außergewöhnlich und fantastisch gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Eher weil diese Lebensgeschichte für mich viel zu außergewöhnlich und zu beeindruckend war. Der Typ muss die reinste Maschine gewesen sein. Der hat jede Woche 10 Predigten vorbereitet, also immer neu, ja, und auch gehalten. Jede einzelne von diesen Predigten war wahrscheinlich viel besser als die beste, die ich jemals gehalten habe, bis heute. In London hat er in einer riesigen Kirche, dem sogenannten Tabernacle, vor 10.000 Menschen gepredigt, und zwar ohne Mikrofon. Man musste mindestens eine halbe Stunde vorher da sein, um überhaupt noch einen Platz zu erobern in dieser Kirche. Gut, bei uns muss man sich auch vorher anmelden, sonst kriegst du keinen Platz mehr, aber das hat ganz andere Gründe. Okay? Der Mann hat Bücher geschrieben ohne Ende. Dicke Bücher, tiefgründige Bücher, super gescheite Bücher, 100 Bände voll. Dazu hat er noch eine Monatszeitschrift rausgegeben mit geistlichen Themen. Und er hat verschiedene Sozialwerke gegründet und geleitet, darunter 17 Armenhäuser, Waisenheime für über 500 Kinder, Altenheime, Schule und ein Predigerseminar. Und in seiner knapp bemessenen Freizeit hat er dann noch unzählige Lieder geschrieben und Bilder gemalt. Boah! Und ich habe gedacht, rutsch mir doch den Buckel runter und blas mir in die Schuhe. Mann, der Typ ist ja wahnsinnig drauf. Schaut euch diesen Mann nur mal auf diesem Bild an. Ja, der verspeist doch kleine Christen wie dich und mich schon zum Frühstück. Beim Lesen von seiner Biografie musste ich feststellen, der Typ spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn ich mich an diesem Mann messe und ihn zum Vorbild nehme, dann bin ich doch von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Die Geschichte von diesem Superman, Charles Spurgeon, die inspiriert mich nicht mehr, die frustriert mich nur noch. Das ist ein Vorbild, das mir einfach den Schneid abkauft und mir den Stecker zieht. Das ist so, als ob ein Physikstudent sich im ersten Semester an Albert Einstein messen wollte. Das kann ja nur schief gehen. Oder wenn Sie einen Anfänger beim Tennis bei seiner allerersten Unterrichtsstunde sagt, ich messe mich an Roger Federer, oder da ist ein Tellerwäscher, der auch mal anfangen will zu kochen und sich sagt, ich messe mich an Johann Lafer als meinem Vorbild. Okay, heute ist ja fast schon jeder, der es schafft, einen Suppenwürfel unfallfrei in heißem Wasser aufzulösen, als zukünftiger Fernsehkoch verschrien. Ja. Aber eigentlich ist es so, dass du nur verlieren kannst, wenn du dich an so einer Koryphäe misst. So ein Vorbild ist doch eigentlich eher demotivierend. Oder wenn zum Beispiel die Stuttgarter Kickers, nichts gegen die Kickers, sagen würden, wir haben den Anspruch, in derselben Klasse zu spielen wie Manchester City beziehungsweise Chelsea. Also die Champions League Top-Mannschaften. Übrigens, Chelsea hat gestern Abend das Endspiel gewonnen, 1-0. Ja? Thomas Tuchel und so. Ja? Die Insider kennen das. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Punkt ist der. Da gibt's irgendwo eine Grenze, und jenseits dieser Grenze befinden sich solche Vorbilder, die nicht mehr wirklich eine Motivationsquelle darstellen, die nicht mehr wirklich eine Inspiration für dein Leben sind. Denn die Zielvorgaben, die da aufgestellt werden, die sind ganz realistisch betrachtet einfach voll außerhalb meiner Reichweite. Sagst du vielleicht, ja gut, man muss sich ja auch nicht permanent mit den Giganten und Überfliegern und den Titanen vom christlichen Glauben vergleichen. Du, ich gebe dir da vollkommen recht, ich bin komplett bei dir. Das Problem ist nur, unser Bibeltext, den wir gerade vorhin miteinander gelesen haben, der macht ja alles nur noch viel schlimmer. Denn da heißt es, und der Apostel Paulus schreibt das, nehmt euch wen zum Vorbild? Nehmt euch Gott höchstpersönlich zum Vorbild. Man könnte es noch genauer übersetzen. Seid Nachahmer von Gott. Bruce Almighty lässt grüßen, oder? Also, wenn das kein ambitioniertes Lebensziel ist, dann weiß ich auch nicht. Du stehst am Morgen früh auf, gehst ins Bad, schaust in den Spiegel und sagst dir, Mensch, wie soll ich denn heute so leben? Ach, weißt du was? Ich könnte mir ja mal in dem Fall Gott zum Vorbild nehmen, oder? An ihm orientieren. Ich werde heute versuchen, so zu leben wie er. Ich mach's ihm gleich. Leute, das kann ja eigentlich nur voll in die Hose gehen, oder? Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn ich Spurgeon zum Maßstab und Vorbild nehme. Bei Charles Spurgeon, da weiß ich, zumindest theoretisch, dass dieser Mann doch bestimmt auch irgendwelche Schwächen gehabt haben muss. Dass dieser Typ sicherlich auch irgendwelche Begrenzungen hatte. Schließlich war er auch bloß ein Mensch. Aber bei Gott als Vorbild, als Maßstab? Mensch, das ist doch gar kein Ansporn mehr, um mich weiterzuentwickeln. Das ist doch eigentlich nichts anderes als die Verurteilung zum Scheitern für jeden von uns. Du wirst immer unter dieser Messlatte durchspringen, da kommst du nie hin. Und genauso fühlen sich auch viele Christen. Menschen, die wirklich und ernsthaft Jesus nachfolgen und in seinen Fußspuren laufen wollen. Sie sagen sich, ja, ich möchte mir Gott zum Vorbild nehmen. Aber sie stellen immer wieder fest, dass sie da ziemlich schnell an ihre Grenzen stoßen. Sie erleben, wie sie laufend über ihre eigenen Schwächen stolpern. Sie merken, dass sie es einfach nicht schaffen, über ihre eigenen menschlichen Schattenseiten drüber zu springen. Und dass sie weit entfernt sind und weit hinter dem zurückbleiben, was sie sich da vorgenommen haben. Und sie hinken hinter dem her, was sie eigentlich möchten. Deshalb ziehen auch viele Christen so ihre Konsequenzen aus diesem Zustand. Eine Konsequenz, die du ziehen kannst, ist die, dass du den Anspruch einfach mal runterschraubst und die Messlatte ein paar deutliche Stufen tiefer legst. Du beruhigst dich damit, dass du sagst, ja, also okay, ich nehme mir Gott zum Vorbild, sei Nachahmer von Gott. Ich denke, so ernst und so wörtlich kann man das ja nicht wirklich nehmen. So kann das doch nicht gemeint sein, oder? Das Leben mit Gott, dieses neue Leben und diese Veränderung im Leben, ach, das wird doch sicherlich nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist. Und so finden sich viele Christen mit der Mittelmäßigkeit ihres Lebensstils ab. Sie finden sich damit ab, dass sich in ihrem Leben eigentlich nicht wirklich Dinge grundlegend verändern. Sie arrangieren sich damit, dass ihr Leben bei weitem hinter dem zurückbleibt, was einem überall in Konferenzen und Predigten versprochen wird und worüber die Leute im frommen Umfeld halt so reden. Einige werden dabei sogar noch zynisch und sagen, ja, weißt du, das klingt halt gut. Neues Leben, Veränderungen, Unterschied machen in dieser Welt, Glaubenskonferenzen mit Motivationsseminar für viel Geld besucht. Anschließend hast du dir auch noch ein entsprechendes T-Shirt gekauft, das jetzt ganz unten im Stapel drin liegt. Das kannst du alles vergessen. Das haben wir doch schon hinter uns und durch. Das haben wir alle schon tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, oh Mann, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht denkst du, hey, die Person, die mich am Morgen früh im Spiegel anschaut, hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem, was dieser Pastor hier gerade beschrieben hat. Du merkst, tja, irgendwie habe ich mir selber geholfen, indem ich bestimmte Aussagen und Sachen in der Bibel, die einem da versprochen werden, halt nicht mehr ganz so ernst nehmen. Indem ich ja eigentlich gar nicht mehr so richtig glaube, dass sich grundsätzlich was ändern wird in meinem Leben. Oder dass Gott tatsächlich was Großartiges mit mir vorhaben könnte. Und du stellst fest, ja, ich habe mich mit dem Mittelmaß abgefunden. Ich führe ein nettes, frommes, wohltemperiertes, langweiliges und mehr oder weniger anständiges Leben als Christ. Und irgendwo habe ich noch die Zuversicht in mir drin, dass es schon noch irgendwie für den Himmel reichen wird. Und diejenigen, die sich halt unbedingt verbissen durchkämpfen und alles wörtlich nehmen wollen, die sich unbedingt so alles ernst nehmen müssen, die sollen dann halt weiterrennen. Lass sie doch rennen. Aber du selber schwimmst in so einer mittelmäßigen christlichen Suppe mit, nicht ganz so heiß und auch nicht ganz so kalt. Du hast es dir irgendwie gemütlich eingerichtet wie in einem lauwarmen Bett. Vielleicht bist du einer von denen, die im Gegensatz dazu doch tatsächlich versuchen, die ganze Sache richtig ernst zu nehmen. Vielleicht gehörst du zu denen, die echt versuchen, irgendwie doch noch im Spiel zu bleiben und mitzuhalten. Einer von denen, die doch nicht bereit sind, aufzugeben und stattdessen probiert, wenigstens halbwegs ein frommes Leben zu führen, wenigstens versucht, halbwegs einem Gott ähnlich zu sein oder wenigstens halbwegs in den Fußstapfen von diesem Jesus zu laufen. Und du versuchst, das Beste aus dir herauszupressen und Gott zum Vorbild zu nehmen. Aber du weißt doch genau, das wird ein Wahnsinnsstress und ein Jenseitskampf. Da musst du ziemlich früh aufstehen am Morgen. Und wenn es mit deinem frommen Leben dann eben doch nicht so recht klappen will, dann versuchst du wenigstens nach außen einigermaßen fromm zu wirken, oder? Du hältst dich wenigstens noch an die Regeln. Du schaust, dass du wenigstens am Sonntag strahlst wie ein berühmtes japanisches Atomkraftwerk. Aber während der Woche, da kostet dich das unglaublich viel Kraft. Ja, vielleicht gehörst du auch heute Morgen zu der Gruppe von Christen, die es wirklich ernst nehmen und alles dran setzen, auf Linie zu bleiben. Aber wenn du dann mal allein und ehrlich zu dir wirst, dann musst du zugeben, also das Leben als Christ, das ist schon wahnsinnig anstrengend, oder? Das ist wirklich ein brutaler Stress, diesem Jesus nachzufolgen, Gott zum Vorbild nehmen, ein irrsinniger Druck, eigentlich eine mega Überforderung. Und manchmal fühlt es sich so an, als ob du hinter einem Zug herrennen würdest, der gerade aus dem Bahnhof abfährt. Du siehst noch die roten Schlusslichter und rennst und rennst und rennst, aber der Abstand wird immer größer. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, an dem mir klar geworden ist, dass der Text, den wir gelesen haben, dieser Satz von Paulus, gar nicht den Druck auf unser Leben erhöhen will. Dass der Text gar kein Ziel vor Augen setzen will, bei dem wir letzten Endes doch nur unterwegs zurückbleiben können. Ein Ziel, das wir so oder so nie erreichen können. Eine Aufgabe, an der wir eh scheitern müssen. Es war der Moment, als mir klar geworden ist, dass es in diesem Text einen Schlüssel gibt zu einem wirklich transformierten Leben. Dass in diesem Text der Schlüssel enthalten ist, der dazu führt, dass ich tatsächlich Gott bzw. Jesus immer ähnlicher werden kann. Und dieser Schlüssel sind drei ganz entscheidende Worte. Es geht wirklich nur um drei kleine Worte. Diese Worte sind mir förmlich ins Gesicht gesprungen. Vielleicht kennst du das auch, du liest einen Text, besonders in der Bibel passiert das häufig, den hast du schon 100 Mal gelesen und plötzlich hast du das Gefühl, als ob dir so ein Satz ganz arg in die Augen springt, in die Augen sticht, dich anspringt. Und dabei geht dir eine ganze Stadtbeleuchtung, nicht nur ein Kronleuchter auf. Ich habe also diesen Text gelesen und die drei Worte, die für mich da so zentral geworden sind, die habe ich so stark dann in meiner Bibel unterstrichen, dass es bis in die Offenbarung durchgedrückt hat. Da schreibt der Apostel Paulus also, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Und dann fährt er nach dem Strichpunkt fort, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Genauer übersetzt und vielleicht etwas hilfreicher für diesen wichtigen Punkt, den ich hier ansprechen will, ist die Formulierung in der Elberfelder Übersetzung. Seid Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Seid Nachahmer von Gott als geliebte Kinder. Diese drei Worte als geliebte Kinder geben dem ganzen Text eine völlig neue Bedeutung und Richtung. Die machen klar, dass der Kern von diesem Text eben nicht die Aufforderung ist, jetzt verbissen das Beste aus sich rauszupressen und zu versuchen, ein wenigstens halbwegs guter Christ zu sein und dabei krampfhaft und unerreichbare Ziele irgendwie doch noch zu erreichen. Sondern diese drei Worte machen deutlich, dass es sich hier nicht um die Aufforderung handelt, irgendwas zu machen, sondern einfach sich in die Arme von Gott zu werfen. Das ist eigentlich die Aufforderung, die Liebe von Gott ganz persönlich, ganz konkret kennenzulernen. Der Apostel Paulus will hier überhaupt nicht den Druck auf uns Christen erhöhen. Er will die Hürden gar nicht so hoch setzen, dass wir gar nicht mehr drüber kommen. Stattdessen sagt er, dass es in deinem Leben eine Möglichkeit gibt, dass Gott es verändert und dass es nur in der Gegenwart von Gott passiert. Dieser Gott, der dich über alles liebt. Ein solches Leben ist nur im Vaterhaus und am Vaterherzen möglich. Der Ort, zu dem der verlorene Sohn im Gleichnis, das Jesus da erzählt hat, zurückgekehrt ist. Es ist der Ort, an dem Gott die Tür aufreißt, dir entgegenläuft, um dich in seine Arme zu schließen. Wo er dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich wahnsinnig über dich. Ich bin total stolz und begeistert von dir. Wenn du das wüsstest, du müsstest eigentlich platzen. Also schreibt der Paulus, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Hey, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir doch Söhne und Töchter vom selben Vater. Was uns eins macht, was uns zu Christen macht, ist nicht der krampfhafte Versuch, christlich-religiös zu sein und ein frommes Leben zu führen. Ist auch nicht der Versuch, möglichst das Beste aus uns herauszudrücken, bis gar nichts mehr da ist. Sondern was uns als Christen ausmacht, ist die Tatsache, dass wir denselben Papa haben. Es ist der Punkt, dass jeder von uns sagen kann, Gott spricht zu uns, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich liebe dich mit einer Liebe, die so gewaltig ist, dass das alle Dimensionen sprengt. Ich liebe dich mit einer Liebe, die es dir wahnsinnig schwer macht, dich nicht zu verändern. Also in der Gegenwart von Gott wird folglich das schwierig, wird das wahnsinnig anstrengend, der alte Mensch zu bleiben und sich nicht zu verändern. Wenn du diese Liebe kennst, die dir gilt, also der Person, die gerade auf deinem Stuhl sitzt, dann musst du dir echt Mühe geben, dich nicht zu verändern. Du musst dich enorm anstrengen, damit du nach wie vor der gleiche bleibst. Denn die Liebe von Gott transformiert dich und mich von innen nach außen, indem er uns gesund liebt. Und so Stück für Stück in die Ähnlichkeit von Jesus hineinliebt. Gott ist eben gerade nicht derjenige, der uns von oben herab zuschaut, wie wir uns abkämpfen, manchmal abkrampfen, um Jesus nachzufolgen und es fast immer in die Hose geht, weil wir über unsere Grenzen und Schwächen stolpern. Und immer dann, wenn was schief läuft, dann zieht Gott die gelbe oder die rote Karte und sagt, falsch, Sünde! Faul, Strafstoß. Nein, genau das ist unser Gott eben nicht, sondern er läuft und rennt dir entgegen. Er schließt dich in die Arme und hebt dich hoch und freut sich über dich und mich als sein geliebtes Kind. Auch wenn wir manchmal Mist bauen. So werden wir transformiert durch die Liebe, die er für uns hat. Und für alle, die jetzt denken, naja, das ist jetzt ja schon noch eine ganz nette psychologische Erklärung, damit man sich morgens vielleicht ein bisschen besser fühlt. Nein, es ist sehr viel mehr als das. Denn diese Liebe von Gott ist so konkret und so handfest, so unzweifelhaft unter Beweis gestellt worden in Jesus Christus. In Jesus hat Gott seine Liebe zu dir festgemacht, ja sogar festgenagelt am Kreuz. Und du bist ein Mensch. Ich meine, lass dir das mal bitte auf der Zunge zergehen. Du bist ein Mensch, der jemanden kennt, der für dich gestorben ist. Du bist ein Mensch, der sagen kann, Jesus schaut mir in die Augen und sagt, hey, du bist mir so unendlich viel mehr wert, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Du bist mir so viel wert, dass ich Folter und Tod auf mich genommen habe. Um dir ein neues Leben in einer ungeheuer hohen Qualität zu schenken. Ein Leben, das der Tod nicht auslöschen kann. Und genau das definiert letztlich deinen Wert. Egal wie schlecht oder minderwertig du dich fühlst oder wo du dich vielleicht auch als Versager siehst, aber das ist eine Definition deiner Identität, die sich eigentlich nicht mehr toppen lässt, meine ich. Hör mal, für dich hat jemand sein Leben geopfert. Und zwar nicht irgendjemand, sondern der Sohn Gottes höchstpersönlich. Das zeigt doch, wie sehr Gott dich und mich liebt, oder nicht? Und wir verändern uns nicht mit Gott als Vorbild. Wir folgen Jesus nicht nach, indem wir den Druck in unserem Leben erhöhen. Indem wir morgens in den Spiegel schauen und sagen, also heute will ich es unbedingt schaffen. Heute gebe ich mir extrem viel Mühe. Heute werde ich nicht wieder auf die Nase fallen. Sondern unser Leben wird verändert, indem du am Morgen in den Spiegel reinschaust und dir sagst, ich sehe in diesem Spiegel eine Person, die über alle Maßen geliebt ist. Ich sehe in diesem Spiegel eine Person, die von Gott mit einer lebensverändernden, tiefen und unergründlichen Liebe geliebt wird. Und das macht deinen Tag aus. Das macht deine Identität aus. Das macht dein Leben aus. Wenn du das kapiert hast, dann revolutioniert das jeden Bereich in deinem Leben. Dieser Vers, den wir da gelesen haben in Epheser 5, Vers 1, der steht am Anfang von einem ziemlich berühmten Abschnitt im Brief an die Epheser, nämlich die beiden Kapitel 5 und 6. Und hier geht der Apostel Paulus auf alle möglichen Lebensbereiche ein und macht deutlich, was es heißt, Jesus mal ganz praktisch nachzufolgen. Und er zeigt auf, was es bedeutet in unseren Beziehungen, in Bezug auf unsere Sexualität, Jesus nachzufolgen in unseren Ehen, in der Familie, in der Kindererziehung, was es heißt, Jesus nachzufolgen am Arbeitsplatz, im Umgang mit Vorgesetzten, im Umgang mit den Mitarbeitern und so weiter. Paulus geht all diese Bereiche durch und macht dabei kristallklar, dass wir berufen sind, in jedem unserer Lebensbereiche einen mega Unterschied zu machen. Aber wenn du die drei Worte am Anfang verpasst, dann biegst du in die falsche Richtung ab und kannst alles, was dann folgt, eigentlich nur in den falschen Hals kriegen. Dann hast du das Gefühl, dieser Paulus drückt dir jetzt zwei komplette Kapitel mit Regeln und Gesetzen rein. Erhöht den Druck in deinem Leben, macht dir klar, hier und dort solltest du anders handeln und da musst du jetzt auch noch besser werden und hier auch und dort noch und. Und du denkst, rutsch mir doch den Buckel runter, ich esse lieber ein Stück Cremetorte. Du bist damit doch völlig überfordert. Aber die drei Worte, die am Anfang dieser zwei Kapitel stehen, geben dem Ganzen eine völlig andere Richtung. Paulus macht hier deutlich, du führst ein anderes Leben in deiner Ehe als Kind, als geliebtes Kind vom Vater. Du gehst einfach anders mit deinen Mitarbeitern um als geliebter Sohn bzw. geliebte Tochter. Du gehst mit deinen Finanzen anders um. Du erlebst, wie jeder Bereich immer mehr und mehr von innen nach außen transformiert wird. Nein, nicht weil du den Druck erhöht hast und das Beste aus dir herauspresst, sondern weil du immer mehr eintauchst in diese Liebe vom Vater im Himmel, die es dir unheimlich schwer macht, dich nicht zu verändern. Ich frage mich, wie viel mehr würde sich unser Leben verändern, wenn wir uns nicht mehr so viel mehr Mühe geben würden, uns zu verändern? Wie viel stärker würde sich unser Leben verändern, wenn wir uns öfter auf die Nähe und Gegenwart von Gott einlassen würden? Wie viel stärker würde sich unser Leben verändern, wenn wir mehr und mehr eintauchen würden in diese Liebe, die Gott für uns hat, wo wir von ihm hören, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe so eine starke Liebe zu dir, die kannst du dir gar nicht vergeigen. Bevor du auch nur einen Finger gerührt hast am Morgen, sagt Gott zu dir, du bist meine Tochter. Du bist mir mega gut gelungen. Du bist wunderschön und du erfreust mein Herz. Und die Liebe, die ich für dich habe, die kannst du gar nicht zerstören. So viel kann gar niemand falsch machen, dass diese Liebe aufhört. Was würde wohl passieren, wenn wir alle uns viel mehr auf die Gegenwart und die Liebe von Gott einlassen würden? Ich glaube, wir würden tatsächlich immer mehr zu Nachahmern von Gott als seine geliebten Kinder werden. Und so möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, es begeistert mich total, wenn ich mir vorstelle, wie du uns deine Liebe und dein Wohlwollen zusprichst, noch viel mehr, als wir als Eltern das für unsere Kinder machen können. Und es bewegt mich, dass du uns mit Augen der Liebe anschaust. Ja, dass es sogar so ist, wie Jesus sagt, dass die Liebe, die wir unseren Kindern entgegenbringen, winzig ist im Vergleich zu dem, was du für uns gegenüber empfindest. Aber ich bin auch froh, dass das nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern du hast diese Liebe dich enorm was kosten lassen. Du hast deine Liebe konkret gemacht, dass sie Hände und Füße bekommen hat in Jesus. Und du, Jesus, hast dein Leben für jeden Einzelnen hier hingegeben. Und du schaust heute jeden Morgen jeden von uns in die Augen und sagst, hey, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Ich bin so froh, dass unser Leben aus dieser Liebe heraus transformiert wird, dass jeder Bereich von unserem Leben aus dieser Liebe heraus revolutioniert wird. Und ich bitte dich, dass wir deine Liebe immer mehr für uns entdecken. Ich möchte für diejenigen ganz besonders beten, die sich mit einem mittelmäßigen Christsein abgefunden haben, weil sie gemeint haben, der Anspruch an sie wäre einfach zu hoch, dich zum Vorbild zu nehmen, sei so jenseits aller Möglichkeiten, dass sie den Maßstab runtergeschraubt haben. Bitte gib ihnen eine neue Sichtweise, eine neue Vision ins Herz, wo du ihnen zeigst, wie sehr sie geliebt sind und was du mit ihnen vorhast und erreichen willst, indem sie in deine Arme laufen und deine große Liebe kennenlernen. Brenne ihnen einfach deine Sicht, deine Vision in ihre Herzen rein, die in jedem Fall jede Art von Mittelmaß bei weitem übersteigt, so sehr, dass sie einfach wissen, diese Vision wird Realität in der Gegenwart und durch die Liebe von meinem Vater im Himmel. Ich möchte aber auch für diejenigen beten, die vielleicht sagen, ach, das ganze Leben als Christ ist irgendwie zu einem riesen Stress und Krampf geworden für mich. Ja, ich spiele noch mit, ich kenne die Regeln, ich weiß, wann man lachen muss, wann man klatschen muss, wann man die Hände heben muss, aber ich finde es unheimlich anstrengend und fühle mich unter Druck. Und mein Leben bleibt trotzdem meilenweit hinter dem zurück, was ich mir wünschen würde. Ich bete, Jesus, für diese Personen, dass du ihnen Befreiung und ein Aufatmen sammst, Aufblühen in deiner Gegenwart schenkst. Lass sie erleben, dass du Veränderungen nicht durch Druck bewirken willst, sondern vor allem durch deine Liebe. Ich bete, dass du uns heute irgendwann so richtig die Augen und Ohren aufgehen und wir deine väterliche Stimme tatsächlich hören dürfen, wo du uns sagst, wie sehr du uns lieb hast. Danke, Herr. Amen.